stellt Gott mich auf die Probe. Komischerweise sind auch Leute, die weder Bibel lesen noch in die Kirche gehen, manchmal unterschwellig der Meinung, Gott sei so eine Mischung aus Oberstudienrat und Fahrlehrer. Eine mich skeptisch beobachtende Person. Oder ein Personalchef, der meine Bewerbung auf einen Platz im Himmel liest, meine Worte und Taten wägt und wiegt, es an die Qualitätskontrolle weiterreicht, also Abteilung Fegefeuer und Läuterung, und mich dann doch nicht nimmt. Oder ein Staatsanwalt und Richter in einer Person. Oder noch schlimmer, ein Cäsar im antiken Rom, der meinem Kampf mit den Verhältnissen von oben herab zugeschaut hat und dann den Daumen runter macht. Komisch, ne? Wer 13 Jahre gymnasiale Schulbildung hinter sich hat, hat durchschnittlich 550 Klassenarbeiten und Tests geschrieben. Und wer in einem Ausbildungsberuf die Gesellen- und die Meisterprüfung geschafft hat oder ein universitäres Studium abgelegt oder gar promoviert hat und beruflich endlich im Sattel sitzt, der hat noch ganz viele Evaluations und Screenings und Feedback-Meetings und Assessment-Center vor sich. Das ist Prüfungsangst, verständlicherweise. Naja, diese Vorstellung vom göttlichen Röntgenblick, die kommt doch vom Dollarschein, oder? Sagen jetzt einige, von diesem Auge im Dreieck, das irgendwie alles sieht. Oder von Martin Luthers Übersetzung vom Jesaja-Text, Kapitel 11, Vers 20. Der Herr der Heerscharen prüft Herz und Nieren, ist ja sprichwörtlich geworden. Auf Herz und Nieren prüfen. Und dann gibt's noch diese schreckliche Geschichte aus dem ersten Buch Mose 22. Gott wollte den Abraham prüfen und sprach zu ihm, nimm deinen Sohn, den einzigen, den du so lieb hast, und geh ins Land Moria und opfere ihn da selbst als Brandopfer. Als sie nun an die Stätte kamen, die Gott ihm genannt hatte, schichtete Abraham Holz auf einen Altar, fesselte seinen Sohn und legte ihn obendrauf. Er griff das Messer, um Isaak zu schlachten. Da rief ihm vom Himmel her der Engel des Herrn zu, lege deine Hand nicht an den Knaben, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Und Abraham sah einen Widder, der sich im Gebüsch verfangen hatte, und er nahm ihn anstelle seines Sohnes und opferte ihn daselbst. Ich weiß nicht, wie viele fühlende und denkende Mütter und Väter aufgrund dieser Geschichte gesagt haben, diesem Wahnsinnigen soll ich glauben und vertrauen. Was ist das für ein Gott, der so einen sadistischen Test inszeniert? Denn das Happy End, am Ende wird nicht das Kind, sondern ein Schaf geschlachtet, macht die Sache doch nicht besser. Ne? Im letzten Augenblick heißt es, April, April, war nur ein Test. Nun weiß ich, dass du Kadavergehorsam hast. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich persönlich glaube nicht und fürchte auch nicht, dass Gott mich heute durch solche Gehorsamsprüfungen testen will. Unter anderem deshalb nicht, weil es in der Bibel heißt, Gott sieht alles. Umgangssprachlich hat das einen bedrohlichen Unterton, aber im Zusammenhang der Bibel ist es eine befreiende Botschaft. Sie lautet nämlich, Psalm 139, ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du kennst meine Gedanken von ferne. Also, gibt es irgendeinen Gedanken, irgendein Gefühl, eine Motivation oder Ambition in mir, die Gott erst durch eine Versuchsanordnung herausfinden müsste, weil er sie momentan noch nicht kennt? Nein, sondern es heißt, Gott kennt mich zutiefst. Gott sieht mich. Er sieht wirklich alles. Christinnen und Christen heißen so, weil sie daran glauben, dass Gott so ist, wie Jesus ihn uns schildert. Dass sich also Gott, Vorsicht, Fremdwort, geoffenbart hat, gezeigt hat in Jesus Christus. Und deswegen glaube ich, das Passwort zum Öffnen dieser rätselhaften, jahrtausendealten Textdatei Genesis 22 heißt nicht, wäre auch ich bereit, alles für Gott hinzugeben, sondern das Passwort zum Verständnis dieses Textes lautet, wem wurde er warum erzählt und was sollte die Geschichte beweisen? Die Nachfahren des Abraham und des Isaak, er hat dann ja überlebt, und des Jakob, die wandern, man schätzt 1200 vor Christus, endlich in das sogenannte gelobte Land Kanaan ein. Da wohnen die Kanaanäer und die verehren unter vielen anderen Göttern einen Gott besonders fürsorglich, sorgfältig, besonders ehrerbietend, das ist Moloch. Moloch ist zuständig für das wirtschaftliche Wohlergehen, ist aber auch ein bisschen stimmungslabil und deshalb werden ihm zu seiner Beschwichtigung die erstgeborenen Kinder geopfert. Menschenopfer gab es damals. So, und jetzt wohnen da neuerdings die Hebräer im Land und die machen das nicht mit. Die sind bestenfalls bereit, die Erstgeburt ihrer Nutztiere oder die ersten Früchte ihrer Pflanzen zu opfern. Und jetzt kannst du mal raten. Wer ist schuld, wenn Unwetter die Ernten vernichten oder Brände ausbrechen oder der Lebensstandard sinkt? Die Einwanderer sind schuld. Ah ja, dieses AfD-Argument funktionierte schon vor 3000 Jahren. Diese was weiß ich woher gelaufenen Ungläubigen mit ihrem nur einen Gott, der ist auch noch unsichtbar, lässt sich nicht in religiösen Skulpturen und Statuen und Amuletten und Fetischen verehren. Der verweigert, oder die, seine Anhänger verweigern unserem Wohlstandsgaranten Moloch den nötigen Respekt und die Anbetung und provozieren so ihren Zorn. Wie wehren sich die Hebräer gegen den Vorwurf, religiöse Warmduscher zu sein? Sie erzählen eine unvergesslich dramatische Geschichte, an deren Anfang Gott aussieht wie Moloch, an deren Ende aber sich der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs als der Yahweh erweist, als der er sich dem Mose im brennenden Dornbusch geoffenbart hat. Das ist ein Wort, das bedeutet eigentlich, ich bin der immer bei dir bleibende Gott. Und beweisen soll die Geschichte erstens, auch wir können loyal sein bis zum Äußersten. Und zweitens, aber unser Gott verlangt gar keine Menschenopfer. Im Gegenteil, er hat das Morden von Menschen strengstens verboten. Denn auffällig ist ja am Anfang der Geschichte, dass Gott alle humanitären Grundsätze über den Haufen wirft und verletzt, die er selber aufgestellt hat. Wenn wir also darauf vertrauen, dass Gott so ist, wie Jesus ihn uns schildert und sich in Jesus gezeigt hat, dann hat die Botschaft, Gott sieht alles und weiß alles und kennt mich längst, eine befreiende Botschaft. Denn da lese ich in Johannes 22, Jesus hatte nicht nötig, dass man ihm etwas über den Menschen sagte, denn er kannte das menschliche Herz von Grund auf, heißt es nach unterschiedlichen Übersetzungen, Johannes 2, 25. Jesus weiß, was in dir steckt, zum Guten wie zum Schlechten. Ob eine Klassenarbeit gerecht oder ungerecht beurteilt wurde, ob ein Bewerbungsgespräch gelungen oder gescheitert ist, ob deine Talente, dein Können, deine Erfahrung am Arbeitsplatz zum Einsatz kommen oder ignoriert werden, Jesus weiß, was in dir steckt. Ob du mit deinen negativen Charaktereigenschaften vertraut bist oder von ihnen überfallen wirst, ob du ärgerliche kleine Angewohnheiten unter Kontrolle hast oder ihnen ausgeliefert bist. Ob dein Temperament dich trägt oder dich belastet, Jesus weiß und kennt es. Und darauf können wir vertrauen. Er braucht keine Versuchsanordnung, um das herauszufinden. Naja, sagst du jetzt, aber gibt es nicht sowas wie Bewährungsproben, also moralische Versuchungen? Der Außendienstmitarbeiter, Handelsvertreter, Vertriebler sitzt seit 2 Tagen in einem öden Vorstadthotel. Die Gespräche und die Geschäfte laufen schlecht. Da setzt sich eines Abends eine attraktive Frau zu ihm an die Bar, spielt so mit ihrer Schlüsselkarte und sagt, Lust auf was Süßes? Zimmer 315. Sowas gibt's doch, oder? Ja. Sowas gibt's. Es gibt das zu viel rausgegebene Wechselgeld an der Kasse. Es gibt den Defekt am Gebrauchtwagen, den du dem Käufer verschwiegen hast. Es gibt die wichtige Information, die du so lange zurückgehalten hast, der Ehefrau dem Chef gegenüber, bis alles entschieden war. Bewährungsproben unserer Treue, Bewährungsproben unserer Ehrlichkeit, Bewährungsproben unserer Liebe. Aber wer stellt die? Der Liederdichter und Pfarrer Paul Gerhardt. Von 131 Choraltexten stehen 27 von ihm im evangelischen Kirchengesangbuch. Der verlor infolge des 30-jährigen Krieges mit 12 die Mutter und mit 14 den Vater. Er war nur 13 Jahre verheiratet, bevor er Witwer wurde und hat 4 seiner 5 Kinder selber zu Grabe getragen. Ein leidgeprüfter Mann, sagen wir umgangssprachlich. Vielleicht gehen seine Texte auch 350 Jahre später noch leidgeprüften Menschen deshalb so zu Herzen. Das einzige Porträt von ihm hängt in der Kirche von Lübben im Spreewald. Das Gemälde selber ist künstlerisch mittelmäßig, aber die Bildunterschrift ist der Hammer. Paul Gerhardt in Scribro Satanae Versatus. Paul Gerhardt erprobt im Siebe Satans. Und dann heißt es, fromm gestorben 1676. Da steht nicht, Gott schickte im 30-jährigen Krieg schwedische Landsknechte, die folterten Mama und Papa zu Tode, um den Glauben des 12-jährigen Paulchen zu prüfen. Sondern da steht in Scribro Satanae Versatus, das Böse hat ihn durchs Sieb gestrichen und er hat widerstanden. Wie geht Jesus eigentlich mit uns um, wenn wir Bewährungsproben verpatzt, versaut, versemmelt haben? Wenn wir treulos, unehrlich, lieblos waren? Das steht in Johannes 21. Der Auferstandene nach der Kreuzigung begegnet nämlich dem Petrus, der ihn 3-mal verleugnet hatte und dabei schwor, dass er den nicht kennt. Man sieht sich immer 2-mal im Leben. Es begegnen sich also der Feigling und der Verratene. Täter trifft Opfer. Und dann heißt es, Jesus lud ihn zum Abendmahl ein und sagt, hast du mich lieb? Fragt ihn 3-mal, hast du mich lieb? Das Abendmahl, das Symbol der Vergebung in Brot und Wein, ist nicht das Gratulationsdinner für die Einserkandidaten. Es ist die Tischgemeinschaft derer, denen vergeben wurde. Und die entscheidende Frage ist nicht, würde auch ich irgendwas ganz besonders Liebgewordenes opfern, sondern die Frage ist, habe ich Jesus von Nazareth, Jesus Christus, den Auferstandenen, so lieb gewonnen, dass ich seiner Vergebung traue?